Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hier ist der Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Hallo. Schwarze deutsche Kultur, gibt es die eigentlich? Wie sieht sie aus? Wie sollte sie aussehen? Schwarze Menschen auf deutschen Bildschirmen, das war und ist nämlich immer noch größtenteils Stereotyp. Schauspieler, Entertainer, Musiker sind präsent in Klischeerollen bis hin zu Witzfiguren. Revision der Bilder heißt der heutige Kompressor Deluxe. Revision im Sinne von sichten, aber auch von neu bewerten und für die Zukunft ausrichten. Wir haben gesprochen mit der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, die einen Fragebogen zum Thema Diversität entwickelt hat, den Filmemacher ausfüllen müssen. Mit Joanna Tischkau, die ein deutsches Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music ins Leben gerufen hat. Und mit der Kuratorin Maret Ifeoma-Kupka, die sich mit rassistischen Designs, Namen und Images von Firmen beschäftigt. Herzlich willkommen. Revision der Bilder ist unser Kompressor Deluxe heute überschrieben und das bezieht sich auch und vor allem auf rassistische und stereotype Bilder von Schwarzen und schwarzer Kultur. Ein Theaterprojekt in Frankfurt hat sich jetzt die afro-deutsche Popkultur vorgenommen und ein deutsches Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music ins Leben gerufen, um die Geschichte einer schwarzen deutschen Kultur zu schreiben. Ich habe mich gefragt, gibt es das überhaupt in nennenswertem Umfang? Es geht um Plattencover, Bravo-Hefte, Fitness, DVDs und Fernsehauftritte. Und genaueres will ich jetzt von Joanna Tischkau erfahren, Tänzerin und Choreografin. Sie ist eine der Gründerinnen dieses neuen Museums. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke.
Ja, Frau Tischkau, wer sind die Vertreter einer schwarzen deutschen Kultur und wie werden Sie in diesem Museum dann präsentiert ab August?
Also da sind ganz, ganz, ganz viele Menschen angefangen bei Künstlerinnen wie zum Beispiel Marine Jahr, die damals unter dem Namen Laila Negra Schlager gesungen hat, Roberto Blanco natürlich ganz prominent. Dann, wenn man in die 90er kommt, Milli Vanilli, bisschen früher waren noch Boney M, Eruption, Liz Humphrey Singers, später dann natürlich deutscher Rap, Hip-Hop, Advanced Chemistry, Die Flame, Samy Deluxe, Afrop. Also die Liste ist wirklich unendlich. Lang.
Ja klar, nur ist die Frage, ob man dann das eben als schwarze Kultur bezeichnet oder ob es einfach, also geht es dann wirklich nur um die Hautfarbe und dass es in Deutschland produziert wird?
Genau, wir machen da so ein bisschen so ein Spiel damit, weil in Deutschland gibt es ja unter anderem auch diesen Begriff Black Music, der ja, wenn man ihn genauer betrachtet, eigentlich überhaupt nichts aussagt, denn er sammelt Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe. Das ist in sich natürlich schon ein rassistischer Akt. Was dann die Musik angeht, haben wir ganz verschiedene Musikrichtungen, die darunter fallen. Und uns geht es eigentlich genau darum, ja, diese Absurdität irgendwie so ein bisschen sichtbar zu machen und zu sagen, hey, okay, wenn wir in Deutschland dieses Label erfunden haben, dann lass uns das doch mal ernst nehmen und gucken, was wir dann hier in Deutschland finden. Und das ist vielleicht auch so eine Art Akt, der dominanten und mächtigen dem Narrativ schwarzer amerikanischer Kultur etwas entgegenzusetzen. Denn auch im antirassistischen Kampf schauen wir natürlich gerne nach Amerika. Was passiert in Amerika? Wie wird da schwarze Kultur verstanden? Und uns geht es eigentlich genau darum, halt zu schauen, okay, was ist aber in Deutschland passiert? Wie wird hier mit schwarzen Menschen in Popkultur, in Medien umgegangen? Und wie können wir dieses Narrativ vielleicht auch wenden und sagen, hey, es gibt auch eine eigene schwarze deutsche Kultur.
Ja, zumal ich Roberto Blanco jetzt natürlich überhaupt gar nicht mit Black Music in Zusammenhang gebracht hätte, ja. Wie sammeln Sie diese Gegenstände? Also ich habe ja schon erwähnt, Plattencover und andere Dinge. Vielleicht haben Sie noch ein herausragendes Objekt und wie finden Sie das?
Das ist eine ganz spaßige, manchmal auch so amüsante Arbeit. Wir sind auf eBay unterwegs, eBay Kleinanzeigen. Wir haben einen Aufruf gestartet, also den würde ich auch dann hier gerne nochmal wiederholen und sagen, gerne. Hey, wir suchen noch Objekte für das Museum, alles, was mit schwarzer, deutscher Musik zu tun hat. Genau, wir sind da in, wie gesagt, auf eBay, auf allen Plattformen irgendwie auf der Suche. Wir haben zum Beispiel ein Sofa gefunden, welches auch Rickys Popsofa war. Ich weiß nicht, ob sich jemand an diese Sendung noch erinnern kann mit Anke Engelke, auf die dann Ricky von Tic-Tac-Toe nachgemacht hat und dieses Sofa hatte und wir haben zum Beispiel dieses Sofa gefunden.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann gibt es eben auch hörbare Fundstücke, wie zum Beispiel Billy Moe mit seinem Lied Ich bin der schwärzeste Bayer der Welt.
In Trinidad vor ein paar Jahren war ich Polizist. Da kam ein Mann und sagte mir, wie schön es in Bayern ist. Da packte ich die Koffer ein, denn München ist nicht weit. Und seit ich Bier und Radi kenn, da fühl ich mich alright. Ich bin der schwärzeste Bayer der Welt.
Ja, das tut ein bisschen weh beim Hören. Muss man jüngeren Zuhörern das erklären, wer das ist?
Ja, also Billy Moe ist 1923 geboren. Seine Biografie ist auch mega interessant, weil die auch teilweise fiktionalisiert wurde. Also wenn man da so guckt, dann weiß man gar nicht, was stimmt eigentlich. Also angeblich ist er auf Trinidad Tobago geboren, ist dann nach England ausgewandert und später nach Deutschland gekommen. Das erzählt er ja auch lustigerweise in diesem kleinen Versatzstück, dass er Polizist auf Trinidad war. Mhm. Und ich finde, wir haben da auch so eine Analogie zum Schlager festgestellt in vielen dieser Biografien. Das heißt, später oder auch retrospektiv wurden da ganz viele ja fiktive Erlebnisse irgendwie noch hinzugeschrieben. Also das gehört ja auch zum Schlager dazu, dass man immer so die Sehnsucht besingt und die Orte, in denen man gerne sein möchte. Und das kristallisiert sich dann auch in den Biografien dieser Leute. Also Billy Moe war in den 50ern. Hat als Jazz-Trompeter versucht, da war er nicht so erfolgreich und dann hat er angefangen, Schlager zu machen und damit war er sehr, sehr erfolgreich und hat ja dann auch so ein bisschen quasi das Deutschsein, finden wir heute, also mit unserem Blick jetzt darauf, auf die Schippe genommen, ne? Also er ist besser Deutscher als Deutscher.
Und andererseits muss er dann Erwartungen an seine Biografie auch wieder erfüllen, ne?
Ja,
damit es dann funktioniert. Ein anderes Beispiel wäre das Disco-Trio Silver Convention featuring Ramona, das es mit Fly, Robin Fly 1975 bis in die amerikanischen Charts geschafft hat. Da sind ja eigentlich die Motown-Zutaten dabei, ne? Kann man sagen.
Kann man sagen, obwohl wenn man sich dann die Komplexität nochmal anguckt dieser Musik, dann ist sie schon nicht ganz so komplex wie jetzt Motown oder der Funk und der Soul aus den Staaten. Also das waren deutsche Produzenten-Duos, meist weiße Männer, die das produziert haben und die haben sich dann meistens schwarze oder jetzt im Falle von Silver Convention waren zwei weiße Frauen und Ramona halt dabei, Sängerinnen gesucht, die das Ganze dann repräsentiert haben und also die haben auch gesungen und was ich da auch wichtig finde, das wurde, glaube ich, auch gemacht, damit man quasi so eine Internationalität behaupten kann. Ja, also damit konnte man quasi dann auch in Amerika erfolgreich sein, weil niemand so richtig wusste, woher kommt denn eigentlich diese Musik oder woher kommen die denn eigentlich?
Also Deutschland wäre Kassengift gewesen, oder?
Ja, und ich glaube zum Beispiel auch der weiße deutsche Produzent Frank Farian, der hat das auch so gesagt. Also zum Beispiel in der Konstruktion von Milli Vanilli, in einer Dokumentation über die, sagt er auch, dass er denen eine Adresse oder ein Zimmer oder eine Wohnung in London angemietet hat, damit die ganze Post und die ganze Kommunikation schon ausgelagert war. Also niemand wusste wirklich, wo das Ganze herkommt. Und das ist ja auch super interessant, wenn man sich das dann halt im Hinblick auf das Selbstverständnis von Deutschen anschaut. Also dass Deutsche ja grundsätzlich quasi dann mit ihrer eigenen Kulturproduktion ja in einem super krassen Missverständnis stehen oder einem Missverhältnis. Mhm. Ja? Also dass sie das nicht, man kann nicht als Deutscher deutsche Musik machen und die ins Ausland verkaufen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
Ja, und dann auch noch, da wusste man ja auch noch mehr nicht bei Milli Vanilli. Hören wir erstmal in ihren größten Hit vielleicht rein. Ja, also daran habe ich auch sehr gute Erinnerungen, aber dann kam ja eben dieser vermeintliche Skandal, also dass die Jungs eben nur Playback gesungen haben und deshalb in Ungnade fielen. Was erzählt diese Geschichte Milli Vanilli über schwarze deutsche Unterhaltungskunst?
Ja, ich glaube, da steckt auch so viel drin. Also was unsere Recherche zum Beispiel gefunden hat, ist, ich komme ja auch aus Frankfurt und das Projekt wird auch erst in Frankfurt eröffnen und danach kommt es nach Berlin, dass Frank Farian damals in Frankfurt gab es einen Club, der hieß es Funkadelic. Das war ein Club, wo viele stationierte AmerikanerInnen gefeiert haben und Party gemacht haben und Frank Farian hat dort zum Beispiel die Originalversion des Songs das erste Mal gehört und hat auch den DJ immer gefragt, was sind Songs, die die Tanzfläche zum Beben bringen und das war einer davon und dann hat er eigentlich nur minimale Änderungen vorgenommen, hat den Song ein bisschen gepusht, hat den mit auch in Deutschland stationierten schwarzen amerikanischen Sängerinnen aufgenommen und musste dann halt ein Gesicht für seine Produktion finden. Und dann ist er halt auf Fabrice Morvan, der aus Frankreich kam, und Robert Pilatus, der in München geboren war, getroffen. Und die waren eigentlich nur Tänzer. Und er hat halt gedacht, ach, ich nehme die als das Gesicht der Band. Mhm. Und ja, im Nachhinein wird die Geschichte immer so erzählt, als ob die beiden quasi ja die Welt aufs Korn genommen hätten oder verarscht hätten. Mhm. Und das ist aber nicht passiert, sondern er hat das natürlich ganz klar so geplant und er hat das dem Ganzen dann auch ein Ende gesetzt. Also das haben die nicht selber gemacht. Die sind eigentlich aus unserer Sicht eher so ein bisschen Opfer dieser ganzen Maschinerie gewesen, die beiden Jungs.
Eine ruhige Straße im Herzen von Berlin-Kreuzberg. Hier ist der Sitz von Panthertainment, der ersten Produktionsfirma in Deutschland, die ausschließlich Geschichten von POC, also People of Color in Deutschland, erzählt. Tyron Ricketts, Gründer von Panthertainment, sitzt auf der Terrasse des Gebäudes. Hier trifft sich das Team häufig zu Meetings. Und es gibt viel zu besprechen, denn Ricketts möchte nicht nur neue Filme und Serien produzieren, sondern eine völlig neue Erzählweise für das deutsche Fernsehen entwickeln.
Die Mission von Panthertainment ist, in unseren Geschichten Diversität als Normalität zu erzählen und damit eine Alternative zum doch nach wie vor noch vorherrschend eurozentrischen Blickwinkel in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft zu schaffen.
Ricketts ist selber Schauspieler und arbeitet seit 25 Jahren in der Branche. Als Sohn eines Jamaikaners und einer Österreicherin hat er den Umgang mit schwarzen Charakteren hautnah miterleben können.
Auf mich persönlich bezogen sieht das so aus, dass ich in jetzt beinahe 70 Filmen mitgespielt habe und dabei höchstens in 10% der Fälle einen ganz normalen deutschen spiele. Zu 80-90% spiele ich den anderen. Also der Amerikaner, der Engländer, der Geflüchtete aus Afrika. Und das ist eine gefährliche Botschaft, weil für den Zuschauer bedeutet das, Menschen, die so aussehen wie ich, gehören nicht zu unserer Gesellschaft.
Film und Fernsehen vertieften so gängige rassistische Klischees, meint Ricketts. Der Schauspieler kämpft seit Jahren für mehr Diversität in der Branche. Zwar kommen inzwischen häufiger migrantische Figuren und POC in Filmen vor, der Kontext, in dem sie erzählt werden, ist aber meistens nach wie vor mit Vorurteilen besetzt. Ricketts fordert deshalb neue Sichtweisen in allen Bereichen der Branche.
Die gehen los bei der Drehbuchentwicklung, die gehen über Casting, über die Redakteure, über die Produzenten, über die Regisseure bis hin zu den Intendanten, die alle diese neue Sichtweise adaptieren müssen, wenn wir in Zukunft friedlich und zufrieden alle zusammenleben wollen.
Professor Dr. Hafis, Kommunikationswissenschaftler von der Universität Erfurt, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit rassistischen Darstellungen in den Medien. Er sieht die Ursache des Problems an einer anderen Stelle.
Ich denke, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Nachrichtenwelt und der fiktionalen Welt. Das, was in den Nachrichten passiert, wird in fiktionale Geschichten umgesetzt, irgendwie adaptiert und davon beeinflusst.
Und die deutsche Auslandsberichterstattung sei keineswegs neutral, so Hafes. Kontinente wie Afrika oder Lateinamerika würden häufig einseitig negativ gezeichnet.
Die Anzahl der Studien, die Ihnen zeigen, wie einseitig zum Beispiel das deutsche Bild über Afrika ist in den Nachrichten, die ist riesig groß. Über Afrika erfahren wir fast nur Kriege, Katastrophen und positiven Nachrichten fehlen uns fast vollkommen beim Afrika-Bild.
Diese einseitige Darstellung würde sich laut Hafes nicht nur auf die Gesellschaft übertragen, sondern in Film und Fernsehen weiter verbreitet werden. Er fordert eine grundsätzliche Umstrukturierung der Branche, die schon in der Ausbildung beginnen müsste.
Neue Narrationen, neue Sendeplätze, neue Ausbildungszugänge, denn so kriegen wir es nicht vom Tisch. Aus Ressourcenknappheit, Zeitknappheit und Ausbildungsmängeln monokulturelle Sichtweisen ständig zu bestätigen, wird uns nicht weiterhelfen.
Ein grundlegend neues Verständnis über rassistische Strukturen in der Gesellschaft sei laut Hafes notwendig. Denn viele Filmemacher seien bereit, etwas zu ändern. Nur in der Besetzung oder Rollenzeichnung offener zu werden, reiche aber nicht.
Wir müssen hier weiterkommen in der Reflexion dessen, was alles Rassismus sein kann. Es geht hier nicht nur um Rollen und Hautfarben, Demarkierung. Es sind die Geschichten über die Welt, die wir schreiben und in die wir Menschen platzieren.
Tyron Ricketts und Panthertainment haben schon mit dem Schreiben angefangen. Sein Ziel? Ein Narrativ finden, das Deutschland als die offene Gesellschaft erzählt, die in Realität bereits zu finden ist. Und sein Konzept kommt gut an. Das neueste Projekt, ein Sachse, über den ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland, findet bereits jetzt viel Anklang in der Branche.
Es ist eine neue Perspektive, auch auf deutsche Geschichte. Und ich denke, das braucht es. Wir haben schon viele deutsche Geschichten erzählt. 25% der Menschen, die hier leben, kommen nicht vor in dieser Erzählung. Und ich glaube auch, dass der Markt und die Menschen mehr als offen dafür sind.
Revision der Bilder haben wir diesen Kompressor Deluxe genannt, denn vieles scheint nicht mehr zeitgemäß. Es wird aufgeräumt mit rassistischen Stereotypen und Rollenklischees, zum Beispiel in deutschen Filmen. Die Forderung gibt es ja, solange man denken kann, und es hat sich auch etwas getan. Es gibt weibliche Hauptrollen, es gibt Migranten, die nicht nur Kriminelle sind oder auch Schwule, die nicht tuntige Witzfiguren sind, aber all diese Darstellungen gibt es weiterhin auch. Und deshalb geht die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein jetzt einen Schritt weiter und hat einen verpflichtenden Fragebogen rund um das Thema Diversität entwickelt, den alle Filmemacher ausfüllen müssen, wenn sie Fördermittel haben wollen. Helga Albers ist Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Ich grüße Sie.
Guten Tag, hallo.
Herr Albers, Zitat aus Ihrer Diversity-Checklist für die Produktion von Spielfilmen. Greift die Geschichte eins oder mehrere der nachfolgend genannten Themen direkt auf? Geschlechterrollen, Hautfarbe, Leben mit Behinderung, Migration und Vertreibung, sexuelle Identitäten und vieles mehr. Wie stark soll sich denn dieser Kriterienkatalog auswirken auf die Stories?
Wir hoffen, dass sich der Kriterienkatalog vor allen Dingen durch eine Bewusstseinserweiterung, würde ich es mal lapidar nennen, bei den Antragstellern auswirkt. Uns ist vor allen Dingen wichtig, dass die Antragsteller sich mit ihren Stoffen gerade im Hinblick auf Diversität auseinandersetzen und die aufgeworfenen Fragen erstmal überhaupt eine Beantwortung finden. Man merkt hin und wieder, dass es bei den Antragstellern unbewusste Klischees, unbewusste Vorurteile gibt, die in gewisser Weise viele von uns in sich tragen und die hinterfragt werden müssen. Und gerade bei einem Medium wie Film ist es natürlich durch eine gewisse Meinungsbildung wichtig, dass wir sehr verantwortungsbewusst umgehen und die Gesellschaft, in der wir leben, auch durchaus repräsentativ abbilden.
Also es ist zunächst mal nur eine Anregung, also es ist nicht direkt überprüfen oder coachen Sie, während Sie die Filmproduktion begleiten.
Uns ist zunächst wichtig, dass wir uns eine gewisse Daten- und Informationslage beschaffen und diese dann auch weitergeben können an unsere Gremien, die ja letzten Endes über die Vergabe von Fördermitteln entscheiden. Das heißt, die Diversity Checklist ist ein Informationsmedium und kein Entscheidungsmedium für uns.
Also es können auch weiterhin Filmstoffe gefördert werden, die nicht Kriterien erfüllen, die Sie im Prinzip gern hätten mit dieser Liste?
Es kann gute Gründe geben, warum in einzelnen Projekten verschiedene Aspekte überhaupt nicht divers sind. Es kann sogar wichtig sein, dass man in Filmen an bestimmten Punkten nicht divers erzählt. Wichtig ist uns aber, dass die Antragsteller sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen und uns auch vermitteln können, warum in einem Film es wichtig und gut ist, nicht divers zu erzählen. Mhm. Wichtig ist uns, dass das Thema verstanden wurde, durchdrungen wurde. Und wir es beurteilen können. Und dazu haben wir diese Checklist ins Leben gerufen.
So eine Checkliste, die wirkt ja zunächst mal ein bisschen sperrig. Also ich sehe da zum Beispiel das Problem, dass man natürlich damit so eine Art neue Normierung in den Raum stellt. Also als Beispiel, ich sehe das bei Trickfilmserien für Kinder, da das zum Beispiel immer dann eine dunkelhäutige Heldin vorkommt und eine asiatisch aussehende und dann eine rothaarige und so weiter. Und am Ende hat man dann zwar Diversität, aber am Ende doch wieder so eine Art Normierung.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich muss Ihnen sagen, dass ich Trickfilmserien, in denen diese Form von Diversität vorkommt, durchaus interessant finde, da ich unsere Welt auch so wahrnehme.
Aber wenn die immer ähnlich sind?
Nicht nur weiß.
Ja, immer genauso aufgebaut sind? Das ist irgendwie auch komisch.
Dann ist es natürlich irgendwann keine Diversität mehr, wobei ich das für eine Behauptung halte, die ich nicht teile, dass die dann alle immer ähnlich sind. Ich sehe eine andere Schwierigkeit, gerade bei Kinderanimationsserien wären dort Rollenbilder und auch zum Beispiel die Body Mass Indexe bei Kinderserien halte ich für sehr fragwürdig, wenn Sie mich fragen, weil dort Vorbilder geschaffen werden, die so im wahren Leben nicht einzulösen sind und die uns auch im wahren Leben nicht begegnen. Und an diesem Punkt setzen wir an. Wir interessieren uns dafür, dass die Gesellschaft, die uns umgibt, die vielfältig ist, die in Deutschland 25% Menschen mit Migrationshintergrund hat, auch in dem Projekt abgebildet werden. Insofern finde ich es völlig legitim und richtig, dass es eine bunte Gesellschaft gibt. Wenn die formelhaft abgebildet wird, dann ist es kreativ leider ungenügend. Formelhaftigkeit ist etwas, was in jeder, sowohl im Animationsfilm wie auch im Spielfilm, nicht besonders hilfreich ist und qualitativ eher fragwürdig ist. Aber Diversität und Formelhaftigkeit sind zwei völlig unterschiedliche Punkte.
Naja, nun lese ich aber in Ihrer Pressemeldung zum Beispiel, die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, je diverser ein Film ist, desto besser ist er meistens auch. Zitat Ende. Meinen Sie das wirklich?
Ich meine, dass besser durchdachte Filme immer bessere Filme sind. Das heißt, wir helfen mit dieser Frageliste ja erstmal, Filme besser zu durchdenken. Und in der Tat glaube ich, dass besser durchdachte Filme und bewusster entwickelte Filme durchaus auch bessere Filme sind, ja.
Onkel Bens Nachfahren haben wir unsere Rubrik Gestalten heute genannt. Es geht darum, wie Marken ihre Produkte so designen, dass sie keine Stereotypen und Klischees mehr bedienen nach Möglichkeit. Onkel Bens ist da das Paradebeispiel überhaupt. Der schwarze Onkel ohne Nachname, der für die Sklaverei auf den Reisfeldern der Südstaaten steht, ohne dass das den Kunden überhaupt unbedingt klar wäre. Diese Reismarke gibt es ja seit 1946. Nun hat der Mars-Konzern, zu dem sie gehört, gesagt, man wolle sie weiterentwickeln, auch wegen der erhöhten Sensibilität in Black Lives Matter-Zeiten. Maret Ifeoma-Kupka ist Kuratorin am Museum für angewandte Kunst in Frankfurt und sie macht sich Gedanken über solche Sachen. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Was würden Sie denn empfehlen? Ganz weg mit dieser Marke Onkel Bens?
Naja, das ist natürlich schwierig, weil es die Marke nun mal gibt, sie jetzt einfach komplett zu streichen und das Logo zu ändern, ist ein schwieriges Unterfangen, schwieriger Prozess. Also einerseits würde ich sagen, ja, das muss weg. Aber die Frage ist, wie muss es weg und was passiert dann auch im Unternehmen? Denn man kann jetzt nicht einfach das Logo streichen, die Verpackungen umgestalten und dann ist es so, als wäre die ganze Geschichte, das, was dahinter steht, damit auch verschwunden. Das ist natürlich immer noch da. Und ich denke auch, dass das, was dahinter steht, auch das viel größere Problem ist, um das es eigentlich geht. Also es geht, kann halt nicht darum gehen, so eine kosmetische Veränderung zu machen, sondern man müsste auch wirklich in die Firmengeschichte gehen und schauen, ja, was dort passiert ist und was davon vor allem bis heute noch wirkt.
Also eine Aufarbeitung sozusagen einer möglicherweise rassistischen Vergangenheit oder rassistisch geprägten Vergangenheit. Andererseits, wenn wir jetzt über die Packung und über das Design tatsächlich sprechen, ne, also von dem, was der Kunde dann wirklich mitbekommt im Laden, da kann ja jetzt sowas wie eine Aufarbeitung jetzt schwer geleistet werden, oder?
Tatsächlich. Also es ist ja eine ähnliche, es ist eine Parallele zu der Debatte, die ja auch aktuell geführt wird, um Straßenumbenennungen, um Denkmälern, wie damit umgegangen wird, weil eben die Geschichte passiert ist, sie ist da und sie löst sich ja nicht auf dadurch, dass man eben eine Straße umbenennt, ein Denkmal abbaut, sondern es muss halt tatsächlich wirklich um die Aufarbeitung mit dessen gehen. Also deswegen, klar, im ersten Schritt muss es natürlich darum gehen, diese Dinge umzugestalten, umzubenennen und dann aber zu schauen, wie geht man damit weiter um? Setzt man die Dinge in einen anderen Kontext, zum Beispiel in einen musealen Kontext, wo man dann eben auch eine Reflexionsebene mit abbilden kann und sagen kann, wir haben quasi hier die Geschichte umgeschrieben oder sind in die Auseinandersetzung gegangen und haben uns jetzt dazu entschieden, in eine andere Richtung zu gehen, eine Lösung zu finden für eine inklusive Zukunft, die nicht mehr diskriminierend ist im Idealfall. Die Geschichte verschwindet dadurch nicht, aber es muss eben darum gehen, einen reflektierten Umgang, eine Auseinandersetzung zu finden, zu machen und vor allem auch sichtbar zu machen.
Also da muss sicherlich noch einiges passieren. Diesen ersten Schritt haben aber einige Unternehmen tatsächlich gemacht. Also zum Beispiel Kinderschokolade, also nur so ein Beispiel, was mir direkt einfällt, hat diverse Abbildungen, nicht mehr nur einen weißen Jungen auf der Schokolade, auf der Packung drauf. Dann zum Beispiel die Kaffeemarke Julius Meindl hat ihren schwarzen Kinderkopf mit rotem Fes überarbeitet, wie es heißt. Oder auch der Sarotti-Mohr, der sogenannte, ist jetzt einem Magier der Sinne mit goldener Haut gewichen. Sind das für Sie funktionierende Änderungen?
Ich finde die schon durchaus funktionierend. Wobei natürlich gerade bei dem Kinderschokoladebeispiel mir auch der Gegenprotest dazu einfällt. Das war ja, soweit ich mich erinnern kann, 2016 im Zuge der Europa-Fußballmeisterschaften, wo eben die Kinderfotografien von der damaligen Nationalelf genommen wurden. Und dort gab es, ich glaube, das war irgendwie noch im Kontext von Pegida, gab es ja große Proteste dagegen, dass jetzt quasi der weiße Junge eben plötzlich auch ein türkischstämmiges Kind ist oder auch ein schwarzer Deutscher sein kann, der eben auf der Packung auftaucht. Mhm. Und das kratzt natürlich an so einem gewissen homogenen Bild des deutschen Jungen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kratzt das auch an so gewissen Kindheitserinnerungen und Vorstellungen und Gewohnheiten, wo viele Menschen ein Problem mit haben, dass sich sowas auflöst und verändert und einfach auch realistischer wird. Also insofern finde ich persönlich einerseits ist das eine sehr realistische Entwicklung, die natürlich auch des real verändernden Alltags Rechnung trägt. Aber auf der anderen Seite gibt es da natürlich auch Widerstände. Mhm. Also insofern muss man da auch schauen, wie man dann mit sowas umgeht.
Genau, wie man damit umgeht, denn das eine sind tatsächlich ja fremdenfeindliche Positionen, die man, denke ich, eindeutig ablehnen muss. Und dann gibt es vielleicht Traditionalisten, die das Ganze auch noch nicht so reflektiert betrachten können. Also vielleicht das letzte Beispiel, es gibt sogenannte Mohren auch in deutschen Stadtwappen. In der Stadt Coburg haben die Bürger jetzt eine Gegenpetition auf den Weg gebracht, weil sie an diesen alten Wappen festhalten wollen, weil sie da nichts dran ändern wollen. Wie kann man mit denen arbeiten?
Ich glaube, in dem Bereich ist tatsächlich Aufklärung sehr wichtig. Natürlich wird es immer Menschen geben, die dann dennoch daran festhalten wollen. Aber meine Erfahrung ist, dass sehr viele Menschen einfach vieles nicht wissen und vieles auch nicht richtig einordnen können. Und dann eben sagen, ja gut, das Stadtwappen von Coburg, das geht jetzt auf den Heiligen Mauritius zurück und der ja irgendwie Märtyrer ist und auch eben eine wichtige Figur für die Stadt Coburg. Wobei, wenn man sich das aber genau anschaut, der war Ägypter, der sah gar nicht so aus, wie diese stereotype Darstellung eines Schwarzen im Stadtwappen abgebildet ist. Also eigentlich müsste man, wenn man das versucht, zeitgemäß und aktuell zu gestalten, schauen, wie kann man vielleicht dieses Logo umarbeiten, dass es, also das Wappen umarbeiten, dass es eben dennoch passt und stimmig ist, aber eben auf eine zeitgemäße Art und Weise. Denn damals hat man sich vermutlich, als das Wappen erstellt wurde, einen Ägypter so vorgestellt in dieser stereotypen Art und Weise. Ja. Das geht einfach heute nicht mehr. Also. Und es gibt natürlich zu Recht Protest und eigentlich müsste es Aufklärung geben und dann eine zeitgemäße Darstellung gefunden werden.